NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Dezember 1960. Der Todestag des Journalisten Franz Josef Schöning.
München, 20. Juli 1954. Eine Gedenkfeier im Theatersaal der Kammerspiele, 10 Jahre nach Klaus Schenk, Graf von Stauffenbergs missglücktem Attentat auf Adolf Hitler. In der jungen Bundesrepublik ist das Gedenken noch keine Routine. Im Gegenteil, der Widerstand gegen das NS-Regime wird noch kaum gewürdigt. Gleich aber soll Franz Josef Schöning eine Rede halten. Er ist Mitherausgeber der Süddeutschen Zeitung. Zuvor aber, auch das 1954 noch ungewöhnlich, wird der Augenzeugenbericht eines Opfers des Nationalsozialismus verlesen.
Ihr werdet es nie begreifen, nie mitfühlen können, was wir erlebt haben. Das kann kein normal denkender Mensch glauben, dass solche Martereien zu ertragen sind, dass man im 20. Jahrhundert solche Gräueltaten erleben kann. Ganz kurz will ich versuchen, euch unser Schicksal vom Juli 1941 zu erzählen. Gleich am Anfang wurden ca. 5000 Männer umgebracht, darunter auch mein Mann.
Es ist der Bericht von Salomea Ochs über die Massentötung von Juden in Tarnopol, in Galizien, im Osten von Polen.
Ein Kontingent von 700 Stück wurde vom Judenrat verlangt. Ja, so war es. Unsere eigenen Brüder, unsere eigenen Polizisten führten die Menschen zum Tode.
Genau hier, in Tarnopol, in genau dieser Zeit, war der spätere Journalist Franz Josef Schöning Vizechef der Kreisverwaltung. Der Ort gehörte von 1941 bis 1944 zum sogenannten Generalgouvernement Polen. Was Schöning damals gesehen, was er getan hatte, weiß vermutlich keiner der Besucher der Feier. Schöning hatte es verschwiegen. Nach dem Krieg hat er sich dagegen so geäußert.
Ich habe keinen Menschen je getötet oder misshandelt. Auch nicht die Tötung oder Misshandlung je veranlasst. Ich habe niemals einer Judenaktion, auch nur als Zuschauer, je beigewohnt.
Ob Schöning erschrickt, als während der Gedenkfeier für den Widerstand ausgerechnet vom Schicksal der Juden in seinem Tätigkeitsfeld in Tarnopol die Rede ist, auch das kann niemand wissen. Aus heutiger Sicht aber sagt sein Biograf Knut von Harbu,
Schöning wusste sehr genau, was da tatsächlich los war. Er hat das nur eben beharrlich geleugnet nach dem Krieg.
In den Kammerspielen geht Schöning jetzt auf die Bühne und spricht im Jargon dieser Zeit. Er beklagt die politische Lethargie der deutschen Bevölkerung im NS-Staat, ganz so, als seien die Nationalsozialisten keine Deutschen gewesen.
Nicht zuletzt deshalb könnte das Böse so ungeheuerliche Ausmaße annehmen, dass unser Vaterland zerfetzt und gespalten wurde.
Die Geschichte von Franz Josef Schöning ist die eines Intellektuellen, der die Nationalsozialisten ablehnt und dennoch einer derjenigen wird, die mit seiner Arbeit in der Verwaltung den Holocaust erst möglich machen. Nach dem Krieg verschweigt er das bis zu seinem Tod am 8. Dezember 1960, heute vor 60 Jahren. In die Familie des Schöning Verlags in Paderborn wird Franz Josef im Juli 1902 hineingeboren. Der katholische Verlag war Mitte des 19. Jahrhunderts von seinem Großvater Ferdinand gegründet worden. Heute ist Schöning ein bedeutender Wissenschaftsverlag und allgemein für seine Schulbücher bekannt. Diese Herkunft gibt Franz Josef große Freiheit.
Es war diese Verlegerdynastie, die waren sehr vermögend und er hatte alle Privilegien als Schüler, als junger Mensch. Im Grunde konnte er ohne klares Berufsziel machen, was er wollte. Er studierte eben Wirtschaftsgeschichte.
Promoviert auch in dem Fach, gönnt sich aber in den 20er Jahren Ausflüge in die Welt der Kultur.
Das andere ist, dass Schöning plötzlich sein Studium unterbrach und als Charge in dem Brechtschen Schiffbauerdamm-Theater auftauchte. Ob er nun ein Freund von Brecht gewesen ist, wage ich indes doch sehr zu bezweifeln.
Als Hitler die Macht übernimmt, lebt Franz Josef Schöning in München. Er ist Anfang 30 und kann es sich weiterhin leisten, mal Lebemann in der Gesellschaft zu sein, mal als wissenschaftlicher Assistent an der Uni zu arbeiten. Vor allem aber wird er Autor der katholischen Zeitschrift Hochland. Die Nationalsozialisten verabscheut er, sieht in ihnen nicht zuletzt eine Gefahr für die katholische Kirche. Schöning notiert in seinem Tagebuch:
Es riecht nach Verfall und der Verzweiflung des Untergangs. O Kirche!
Entwicklungen wie der Austritt NS-Deutschlands aus dem Völkerbund im Oktober 1933 erschüttern Schöning geradezu.
Das ist der Anfang vom Ende. Ich kann mich der Bewegung nicht anschließen. Ich bin Opposition. Je mehr, je aufrichtiger ich bin. Sie stimmt in ihrem Kern nicht. Ihr Kern ist krank. Daher alles Lüge, Heuchelei, Größen, Wahnsinn, Hysterie. Ist dieses Volk mit Blindheit geschlagen? Ist es verflucht? Das muss in einer Katastrophe enden.
Unvorstellbar ist es für Schöning, Soldat zu werden und einen Eid auf Hitler zu leisten. Die Zeitschrift Hochland betrachtet er jetzt als seine Lebensaufgabe und wird 1935 Chefredakteur. Sie ist ein Forum bedeutender Theologen, die in einem machtvollen Katholizismus einen Ausweg aus den Krisen ihrer Zeit sehen.
Das war die intellektuelle katholische Zeitschrift. Wenn man sich diese Jahrgänge heute nochmal anschaut, dann staunt man über dieses intellektuelle Niveau einfach.
Vor allem hält sich die Zeitschrift von den Nationalsozialisten fern. Das hat Folgen, sagt Biograf Knut von Harbo.
Die Zeitschrift wurde ja 1941 unter ungeklärten Umständen eingestellt, sei es aus Papiermangel oder sei es dann doch, dass sie nie den Namen Hitler überhaupt nur erwähnte, auch zu seinem 50. Geburtstag nicht. Und das ist natürlich schon eine gediegene Leistung aus Sicht der Nationalsozialisten.
1941 überfällt der NS-Staat die Sowjetunion und führt damit praktisch in ganz Europa Krieg. Schöning ist 39 Jahre alt, könnte also noch eingezogen werden. Das will er unter allen Umständen vermeiden. Da tut sich durch persönliche Kontakte die Möglichkeit auf, in die NS-Verwaltung im besetzten Polen in Galizien einzutreten. Daran lockt ihn nicht zuletzt ein privates Motiv, die Aussicht auf ergiebige Jagdgründe in den Karpaten. Schöning ist ein passionierter Jäger.
Er fuhr zum ersten Mal im Dezember 1941 aus München dorthin, um sich meinem Vater vorzustellen.
Biograf Knut von Harbu hat zu Schöning persönliche Beziehungen. Mogens von Harbu, Schönings Vorgesetzter als Kreishauptmann in Galizien, ist Knut von Harbus Vater.
Die beiden verstanden sich gut, einfach auf der Ebene, dass sie ganz hemmungslos ihre Meinung und ihre Abneigung über den Nationalsozialismus sagen konnten.
Trotzdem versehen sie die Aufgaben, die ihnen befohlen werden. Eingesetzt wird Schöning in den Städten Tarnopol und Sambor. Sein erster Eindruck?
Geschlossenes Ghetto. Elende Häuser dort, viele darunter halb zerstört. Zersprungene Scheiben, gähnende Fensterhöhlen, auch am Hauptplatz.
Schöning hat als stellvertretender Kreishauptmann offiziell die unverfängliche Aufgabe, die Zulassung von Autos zu organisieren. Tatsächlich aber geht es um etwas anderes. In dem Gebiet, das etwa so groß ist wie Niedersachsen, leben im Jahr 1941 mehr als eine halbe Million Juden. In der Gegend werden die Mordbefehle mit aller Härte und Konsequenz ausgeführt. Indirekt beteiligt sich auch Schöning daran.
Er schreibt auch, dass er dann die Weisung bekommen hätte, Juden aus dem Ghetto umzusiedeln. Umzusiedeln ist dieses grauenhafte Umschreibungswort für eine Deportation. Und was Deportation schlussendlich heißt, wissen wir alle, die Leute wurden ermordet. Und das fasste er einfach mit Hartnäckigkeit, mit Zähigkeit, aber großer Konsequenz an und machte auch da seine Aufgabe.
Schöning berichtet seiner Frau:
Heute hatte ich Freude, da Mogens von Harbu mir die delikate Judenumsiedlung wohl im Vertrauen auf meine Fingerspitzen anvertraut hat, habe ich sie halt angepackt.
Galizien soll völlig judenfrei bleiben.
Das schreibt Salomea Ochs in ihrem Bericht. Es ist eines von wenigen Zeugnissen der Opfer aus Tarnopol.
Vor allem soll das Ghetto bis zum 1. Mai 1943 liquidiert werden. Im Ghetto sind nur noch 700 Leute. Vor allem sind in den letzten Tagen wieder Tausende erschossen worden.
Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie man dabei steht, am Fenster steht, eine Gruppe, sagen wir mal 50 bis 100 Juden, die vorbeigetrieben worden sind und von denen er genau wusste, dass sie innerhalb von 2 Stunden nicht mehr am Leben sein würden, wie ich da am Fenster stehen kann und in einem Brief an seine Frau das so formulieren wird, wie ich bin wie im Traum. Man staunt, aus einem katholisch orientierten Intellektuellen wurde plötzlich ein Mittäter.
In Galizien überleben nur etwa 10.000 Juden. Dass ein Deutscher in derselben Gegend auch anders handeln konnte, hat übrigens Berthold Beitz bewiesen. Er war in der Stadt Borislav für eine Ölraffinerie verantwortlich und konnte mehrere hundert jüdische Menschen retten. Sie seien in seiner Firma unabkömmlich, behauptete er gegenüber dem NS-Staat und bewahrte sie so vor den Vernichtungslagern. Immerhin, Jindrich Bronner und seine Frau aus Tarnopol verdanken ihre Rettung Schöning und Harbu. Beide hatten dafür gesorgt, dass das Ehepaar sich Papiere verschaffen und nach Rumänien entkommen konnte.
Schöning kümmerte sich rührend nach dem Krieg auch um den einen Sohn Bronner, der in Israel Architektur studierte.
Das Kriegsende erlebt Franz Josef Schöning in der Gegend von München. Er ist davongekommen, während sein Vorgesetzter in Galizien, Mogens von Harbu, da interniert wird, wo bislang Juden und politisch Andersdenkende ermordet wurden. In Dachau. Unterdessen kümmert sich die amerikanische Politik darum, das Pressewesen in Deutschland aufzubauen.
Jetzt war der Plan der Amerikaner, eine Münchner Tageszeitung dazu machen.
Dazu wird eine Lizenz vergeben und Mitwirkende werden gesucht, die vom Nationalsozialismus unbelastet waren. Das ist die Aufgabe vom Presseoffizier Joseph Dunner. Als Josef Dünner aus Fürth war er 1933 selbst nur mit knapper Not dem NS-Staat entkommen. Ein Autor des Hochland macht ihn auf Franz Josef Schöning aufmerksam und eine Bekannte aus dem Studium, die Kommunistin Marie-Louise von Hammerstein, bestärkt ihn darin. Die katholische Kirche gibt auch ihren Segen und so wird Franz Josef Schöning einer der 3 Herausgeber und für das Feuilleton zuständiger Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Sie erscheint zum ersten Mal am 6. Oktober 1945.
Er hat den ganzen Wiederaufbau der Bundesrepublik begleitet, gesteuert und mitgestaltet.
Die Süddeutsche beschäftigt sich zunächst nur wenig mit dem Rückblick auf die NS-Zeit. Schöning setzt Akzente in der Debatte um die Schuld der Deutschen im NS-Staat.
Wie eine Wespe wurde er aggressiv in der in den 50er Jahren auftauchenden Frage der Kollektivschuld. Das bestritt er massiv.
Schuldig, meint dagegen Schöning, könne nur ein einzelner Mensch sein, nicht ein ganzes Volk. Über seine Arbeit in Galizien aber verliert Schöning kein Wort, bis er mit 58 Jahren an einem Krebsleiden stirbt. Mogens von Harbu, Vater des Schöning-Biografen Knut von Harbu, hatte sich bereits 1946 in Dachau das Leben genommen. Ein Vertreter der NS-Sicherheitspolizei hatte ihm und seinem Stellvertreter Lob gezollt.
Harbu und Schöning haben in ihrer fachlichen Arbeit, das heißt in Erfüllung der reichswichtigen Aufgaben und der Führung der nichtdeutschen Bevölkerung bewiesen, dass sie über ein überdurchschnittliches Format verfügen.
Die Redaktion der Süddeutschen Zeitung ist überrascht, als sie von dieser Vergangenheit ihres Mitgründers erfährt.
Die große Lüge der grauen Männer,
betitelt sie die Besprechung von Schönings Biografie. Eines aber überdauert den Publizisten Franz Josef Schöning. Die Süddeutsche Zeitung erscheint jeden Tag mit dem Streiflicht auf der ersten Seite. Einer Glosse, einem mal witzigen, mal augenzwinkernden, mal grundsätzlichen Kommentar zum Tagesgeschehen. Schöning gilt als ihr Erfinder.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an Franz Josef Schöning, der am 8. Dezember 1960 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.